Liebe Geschwister, ich lade euch ein, mit mir nochmal den Text zu lesen, den wir letzten Sonntag gelesen und auch den wir schon angefangen haben anzuschauen und zu studieren. Er steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. Ich möchte euch heute noch einmal lesen und so uns diese Verse in Erinnerung rufen, damit wir, wenn wir sie betrachten, sie von unserem geistigen Auge haben. Ich lese ab Vers 15. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Ich möchte noch einmal beten. Wer möchte, der darf gerne aufstehen. Wer nicht kann und nicht möchte, der darf auch sitzen bleiben. Mein Herr Jesus Christus, ich danke dir für den Segen in der Vorbereitung, für den Segen des Studiums dieser Verse, für die Erkenntnis und das Verständnis, für die Gedanken, die ich dabei hatte, als ich diese Verse studierte, las und ausarbeitete. Herr, und ich möchte dich bitten, Herr, wenn ich das jetzt weitergebe, dass du Herr, mir die Weisheit gibst, diese Gedanken und diese Erkenntnisse in einer guten Art zu präsentieren, sie so zu predigen, sie so zu verkündigen, Herr, dass es deinem Willen entspricht, aber auch, dass es dem Hörenden zum Segen wird, dass es verstehen und hören kann. Herr, aber auch genau nur das, Herr, auch an heute weiterzugeben, was du möchtest, dass ich heute weitergebe. Von all der Fülle, von all den Gedanken, die wahrscheinlich die Zeit auch heute wieder überstrapazieren. Herr, ich vertraue dir und ich hoffe auf dich, dass du mir zeigst, Herr, was heute dran ist und was heute zu verkündigen ist, was du heute deiner Gemeinde, deinem Leib zu sagen hast. Herr, rede zu uns durch dein Wort, durch deinen guten Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, der in uns Wohnung genommen hat und der uns das Bild Jesu Christi verwandelt. In deinem Namen will ich es bitten, Jesus. Amen. Mit diesen Versen beschäftigen wir uns mit herausfordernden Worten, mit herausfordernden Aussagen der Heiligen Schrift. In diesen Versen wird unsere Liebe geprüft. Es geht um die Liebe, es ist ein Liebestest. Und dieses Mal aber wird die Liebe oder ist die Liebe nicht ein Kennzeichen, ein positives Kennzeichen, sondern in dem Fall ist die Liebe sogar ein negatives Kennzeichen. Ich weiß nicht, ob euch das überrascht, wenn man jetzt von der Liebe redet, dann geht man immer davon aus, dass Liebe etwas Gutes ist. Ja? Dass Liebe ist, immer positiv belegt ist und Liebe etwas ist, was anstrebenswert ist. Aber Liebe per se, einfach Liebe als Liebe erstmal, ist nicht immer nur gut. Es gibt auch eine Liebe, die nicht in dem Willen Gottes ist, nicht in dem Ratschluss Gottes ist und die eben nicht gut ist, keine gute Liebe. Immer wieder sagt man, wo liegt das Problem? Warum hast du ein Problem damit oder ein Problem damit? Oder warum habt ihr als Christen Probleme mit bestimmten Lebensarten oder mit Lebenseinstellungen, mit Lebensbeziehungen? Das ist doch alles Liebe und Gott ist doch die Liebe. Und wenn Gott die Liebe ist und das auch Liebe ist, dann ist es doch okay, das ist doch gut. Aber das ist nicht die Wahrheit. Es gibt eine Liebe, die gegen Gott ist. Eine Liebe, die eben nicht aus Gott ist. Eine Liebe, die nicht vom Vater ist. Eine Liebe, die von der Welt ist. Und die Verse und in diesen Versen haben wir ein Imperativ, einen Auftrag. Und Johannes schreibt, liebt nicht die Welt. Also es gibt eine Liebe, eine schlechte Liebe, eine Liebe zur Welt, die ist nicht in Gott, die ist nicht von Gott gewollt. So liebt nicht die Welt. Dieser Test, den wir hier haben, das ist der dritte im Johannesbrief, testet eben diese Liebe. Und zwar die Liebe, die wir haben in uns, ob wir die Welt lieben oder ob wir Gott lieben. Ob wir das lieben, was in uns ist oder das lieben, was in der Welt ist. So, wir haben hier einen Test und um diesen Test wieder zu verstehen, uns da richtig durchzuarbeiten, auch richtig einzuordnen, habe ich drei Fragen gestellt, die uns helfen sollen, diesen Text richtig zu verstehen. Und die erste Frage war, von welcher Welt ist die Rede, die wir nicht lieben sollen? Die zweite Frage war, was in der Welt ist, das wir nicht lieben sollen? Und die dritte Frage ist, warum sollen wir das, was in der Welt nicht lieben? Und so habe ich versucht, letzten Sonntag in der letzten Predigt euch aufzuzeigen, von welcher Welt ist ihr die Rede, die wir nicht lieben sollen. Und ich hoffe bei all der Unzulänglichkeit. Und ich bin nach Hause gefahren und dachte, ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe, es so zu erklären, dass es auch verstanden wurde, zumindest aber das Anliegen habe ich. Aber das, was ich versucht habe, deutlich zu machen, wenn Johannes davon spricht und sagt, liebt nicht die Welt, wenn die Bibel davon redet, dass wir die Welt nicht lieben, dann meint sie nicht die Schöpfung. So, von der Schöpfung ist hier nicht die Rede, die Gott geschaffen hat und an der wir wirklich Freude haben können und sollen, die wir auch genießen dürfen. So, es ist nicht die Schöpfung, die damit gemeint ist, es ist aber auch nicht die Lebenswelt in der Menschen gemeint. Es sind auch die Menschen damit nicht gemeint, wenn es heißt, liebt nicht die Welt. Dann sagt die Bibel, sagt nicht, liebt nicht die Menschen. Denn Gott hat Menschen in dieser Welt, die er so sehr geliebt hat, dass er für sie seinen eingeborenen Sohn geschickt hat in diese Welt, damit er sie nicht richtet, sondern rettet. Also wenn Johannes davon schreibt und sagt, liebt nicht die Welt, dann meint er auch nicht die Menschen, die in dieser Welt leben, sondern von was redet er? Johannes redet von Welt als von einem System, Welt als von einer Ordnung. Eine Ordnung, die gegen Gott und gegen sein Wesen und die gegen seinen Willen existiert. Welt als ein Prinzip, könnten wir es verstehen. Diese Welt ist eine antichristliche Welt, so wird sie in der Schrift bezeichnet. Von dieser Welt ist hier die Rede. Das, was wir nicht lieben sollen. Wir sollen nicht das lieben, was gegen Christus, was gegen Gott ist. Es ist eine antichristliche Welt, es ist ein antichristliches System, das für den Fürst der Macht der Luft, sagt die Schrift, den Fürsten der Welt oder sogar Gott dieser Welt regiert, beherrscht und kontrolliert wird. Und in dieser Welt hält er die Menschen, die zu dieser Welt gehören, in der Finsternis. Das heißt, in Unkenntnis, in Unverständnis über den Willen Gottes, über das, was wir lieben sollen. Also es ist eine Ordnung, ein System. Es ist letztendlich eine geistige Welt, die von einem Geist, der Macht, der Luft beherrscht wird. Und er beherrscht Menschen in diesem Weltsystem, dass sie das Lichtglanz des Evangeliums von Jesus Christus eben nicht sehen, nicht erkennen. Dass sie keine Erkenntnis haben von dem, was Gott will. Dass sie nicht sehen, was Gott wirklich liebt, wen Gott wirklich liebt, dass sie diese Erkenntnis nicht haben. Es ist wirklich eine geistige Welt. Es ist keine natürliche Welt, es ist keine irdische Welt. Es ist eine geistige Welt, die durch den Fürsten, den Geist, der Macht, der Luft beherrscht wird. Wenn ihr kurz im ersten Johannesbrief ins vierte Kapitel mit mir geht und ab Vers 1 mit mir lest, dann wird es deutlich, da wird später, da kommen wir auch noch dazu, Johannes das nochmal mehr erklären, aber ich lese euch schon mal das mal vor. Kapitel 4 ab Vers 1 heißt, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen, hierin erkennen wir den Geist Gottes, jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Das ist die geistige Welt des Antichristen. Und der Johannes sagt, das ist schon in der Welt. Dieses System funktioniert schon, dieses System existiert, dieses System leugnet Jesus Christus, sorgt dafür, dass die Erkenntnis Jesu nicht vorhanden ist. Und dann sagt er in Vers 4, ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden. Was ist die Überwindung? Weil der, welcher in euch ist, größer ist als welcher, der in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. So, das sind geistige Prinzipien. Geistige Vorgänge, die stattfinden. Entweder ist man von der Welt und hört auf den Geist dieser Welt und wird von dem Geist dieser Welt bestimmt und dementsprechend liebt man auch das, was in der Welt ist, oder man ist aus Gott und hört nicht auf den Geist der Welt, sondern hört auf den Geist, der aus Gott ist und liebt das, was Gott liebt und hat diese Erkenntnis. Die Welt wird beherrscht von diesem Fürsten der Macht, der Luft. Und ich möchte einfach an dieser Stelle nochmal betonen, es geht hier nicht in erster Linie um eine physische Welt, es geht um eine geistige Welt. die sich natürlich physisch in irgendeiner Weise offenbart und sich präsentiert. Aber wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, oder? Epheserbrief, Kapitel 6 heißt es, schlag mit mir das vielleicht kurz auf, das ist auch ein bekannter Text, trotzdem ist es gut, wenn wir das nochmal aufschlagen. Epheser 6, in der Waffenrüstung Gottes, wird deutlich, was das für ein Kampf ist und was das für eine Welt ist. In Vers 12, Epheser 6, Vers 12 heißt, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wenn von Fleisch und Blut, dann ist die Rede von etwas, was wir greifen können, was sichtbar ist, was greifbar ist, was man konkret bekämpfen könnte und sagt, okay, das ist der, das ist der, das ist der, das ist, sondern er sagt, nein, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut und jetzt sagt der Paulus, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte und jetzt schaut mal, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Das ist die Welt, die wir nicht lieben sollen. Es ist die Welt der Finsternis. Und was ist diese Welt? Gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das heißt, in den Himmelsörtern. Das ist eine geistige Welt. Und über diese geistige Welt herrscht der Satan. Über diese Welt. Nicht über diese Schöpfung. Nicht über das Irdische. Das dürfen wir nicht verwechseln. Sonst kommen wir zu einem falschen Rückschluss, dass wir eben dazu kommen und nicht glauben, dass Jesus herrscht. Sondern dann sagt man ja, der Satan herrscht. Er ist doch der Fürst der Macht der Luft. Er ist doch der Gott dieser Welt. Wir müssen verstehen, von welcher Welt ist er Gott? Über welche Welt ist er Fürst? Und es ist diese gefallene, finsterne Finsternis. Finsternis, das heißt, sein Herrschaftsbereich, sein Machtbereich übt er in und durch die Menschen, die keine Erkenntnis und kein Verständnis des wahren Gottes und seines Sohnes haben. Er verblendet sie, er verführt sie, dass sie nach seinen Prinzipien leben und eben nicht nach den Prinzipien des Evangeliums. Wenn ihr im Epheserbrief ein bisschen zurückblättert und das zweite Kapitel aufschlagt, könnt ihr mit mir ab Vers 1 Folgendes lesen. Kapitel 2 ab Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr einst tot wart, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Früher, als wir keine Erkenntnis hatten, als wir Gott nicht kannten, nicht wiedergeboren waren, nicht teilhaftig seiner göttlichen Natur, den Geist Gottes nicht besaßen, dann sagt Paulus, wie waren wir? Wir lebten gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Das ist diese Welt, über die der Satan, der Teufel herrscht. Es ist ein Zeitgeist. Das heißt, er diktiert das, wie gelebt werden soll. Und er sagt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, nicht der Erde. Gemäß dem Fürsten der Macht der Luft. Er regiert, er beherrscht. Und zwar wen beherrscht er? Schaut mit mir weiter. Der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das ist der Herrschaftsbereich. Er wirkt in den Söhnen des Ungehorsams. Das heißt, die nicht mit Christus auferweckt sind, die gehören zu dieser Welt. In diesen Menschen wirkt er wie? Durch seinen Geist, durch die Dämonen. Er bestimmt sie und darüber werden wir gleich nachdenken, wie macht er das? Er bestimmt sie und um was zu tun? Wir lesen Vers 3. Unter diesen hatten auch wir eins, also jetzt nicht, eins alle unseren Verkehr und jetzt schaut mal, in den Begierden unseres Fleisches. Indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Das ist das, was ein Kind des Satans ausmacht, ein Kind dieser Welt, einer, der dem Zeitlauf dieser Welt nach lebt. Was zeichnet ihn aus? Er lebt entsprechend den Begierden des Fleisches und den Begierden seiner Gedanken. Und dementsprechend ein Kind von Natur Kind des Zornes Gottes ist. Das heißt, auf ihn wartet letztendlich nur der Zorn Gottes. Das macht der Fürst dieser Welt. Gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, die Menschen bestimmen, dass die das tun, nämlich leben in ihren Begierden. In ihren Begierden. Paulus spricht, und die Schrift macht uns deutlich, dass wir begreifen, von was für ein System wir hier reden, vor allem von was für eine Welt, damit wir wissen, was wir nicht lieben. Ein Kind Gottes liebt diese Welt nicht. Er liebt dieses System nicht. Das heißt nicht, er liebt, dass er nicht die Schöpfung liebt, das heißt nicht, dass er die Menschen nicht liebt, sondern er liebt dieses System, dieses Gedankengut, diese Art und Weise. Er liebt diesen Zeitlauf dieser Welt nicht. Er liebt diese Prinzipien nicht. Er liebt sie nicht. Denn die Liebe des Vaters ist nicht in diesen Dingen. Liebe Geschwister, das, was der Teufel tut, also er weckt die Begierden in den Menschen. Und dieses System, von dem wir hier reden, diese Welt, und ist ein Gedankengebäude. Es ist eine Gedankenwelt. Es hat was mit dem Denken zu tun, es hat was mit den Überzeugungen zu tun, es hat was mit Prinzipien zu tun. Und der Teufel, das, was er tut, er schafft eine Welt. Die Bibel, oder Paulus redet sogar, er redet von Gedankengebäuden, er redet von Festungen. Wenn ihr mit mir kurz 2. Korinther Kapitel 10 aufschlagt, dann lese ich euch vor, wie er es formuliert. Dem Paulus wurde vorgeworfen, dass er fleischlich handelt und fleischlich lebt. Und er wehrt sich gegen diese Vorwürfe im 2. Korintherbrief und sagt dann, ich lese 2. Korinther 10 ab Vers 2. Ich bitte aber darum, dass ich anwesend nicht mutig sein muss, mit der Zuversicht, mit der ich gedenke, gewissen Leuten gegenüber kühn aufzutreten, die von uns denken, wir wandeln nach dem Fleisch. So, das wurde ihm vorgeworfen. Und jetzt sagt er etwas Entscheidendes, Vers 3. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, das heißt in unserem Körper irdischen, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Das ist nicht ein Kampf gegen Menschen direkt, das ist kein Kampf gegen das Fleisch, sondern mächtig für Gott, zur Zerstörung von Festungen. Man kann dieses Wort übersetzen Gefängnis. Wir zerstören Gefängnisse. Welche Gefängnisse? Gefängnisse, in denen Menschen gefangen sind. Gefängnisse, Festungen, in denen Menschen drin leben und aus denen sie nicht rauskommen sonst. Sie sind eingeschlossen in diese Festungen, Festungen des Feindes. Das sind Weltfestungen. Und was sagt Paulus? Was sind das für Festungen? Was zerstören wir? Er sagt, so zerstören wir überspitzte Gedankengebäude. Darum geht's. Das sind Gedankengebäude, Konstrukte, etwas, was den Menschen vermittelt wird, nämlich sagt, das ist liebenswert, das ist begehrenswert, das ist, was du brauchst, das ist, worin du leben sollst, das wird dir Glück, Freude, Vergnügen, alles bringen. Das sind Gedankengebäude und Menschen werden in ihnen gefangen, werden in diesem falschen Verständnis, dieser Finsternis gehalten und die gehen und sterben in diesen Gefängnissen, die kommen da nicht raus. Und Paulus sagt, wir kämpfen gegen Gedankengebäude. Wie macht das? Vers 5. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi. Das ist der Kampf. Unter dem Gehorsam Christi nehmen wir jede Festung ein, jedes Gedankengebäude, das sich gegen Christus und gegen Gott erhebt. Und das zerstören wir. Nicht Menschen, Gedankengebäude zerstören wir. Dieses Weltsystem zerstören wir. Warum? Um Menschen aus diesen Festungen zu retten. Damit sie von der Finsternis ins Licht kommen, von Unwissenheit zur Erkenntnis kommen, zu begreifen, was von welcher Liebe oder welche Liebe bringt wirklich Freude, bringt wirklich Leben, bringt wirklich ewiges Leben. Wenn wir also von der Welt reden, dann reden wir von diesem System. Wenn es heißt, liebt nicht die Welt, dann müssen wir begreifen, darum geht es. Gehen wir weiter und schauen wir uns heute die zweite Frage an. Was in der Welt sollen wir nicht lieben? Wir sollen nicht nur die Welt lieben, sondern Johannes lehrt und sagt, liebt auch das nicht, was in der Welt ist. Das haben wir ja als zweite Frage, habe ich formuliert. Vielleicht habt ihr sie euch mit mir auch gestellt. Und ich möchte gern dieser Frage heute nachgehen und diese Frage behandeln. Und dann nach der Sommerpause im September gucken wir uns dann die dritte Frage an. Die Wiederholung wird lang sein, damit ich euch wieder gedanklich abhole. Und dann schauen wir uns die letzte Frage an, warum sollen wir es nicht lieben? Aber heute möchte ich mit euch darüber nachdenken, was in der Welt sollen wir nicht lieben? Drei Dinge werden uns genannt. Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen, manche mal übersetzt mit Lust der Augen. Das ist das gleiche Wort übrigens. Also beides, Begierde des Fleisches, Begierde der Augen und Hochmut des Lebens. Drei Dinge, drei Punkte. Gibt mir der Text als klassische Predigtgliederung vor. Das ist etwas, was wir nicht lieben sollen. So, warum sollen wir das nicht lieben? Das ist, was in der Welt ist. Warum ist es in der Welt? Was hat es mit diesen drei Dingen auf sich? Das möchte ich mit euch jetzt betrachten und die heutige Predigt dazu nutzen. Bevor wir das tun, die nächsten Fragen. Heute, Victor beginnt mit vielen Fragen, ich mache geradewegs weiter mit vielen Fragen. Fragen, die uns zum Nachdenken, zum Prüfen anregen sollen. Warum sündigen wir? Warum sündigen Menschen? Warum sündigst du? Mal darüber Gedanken gemacht? Was treibt dich dazu an? Was bringt dich dazu, Dinge zu tun, die gegen den Willen Gottes sind? Was bringt dich dazu, zu sündigen? Was ist die treibende Kraft? Woher kommt das? Woher kommt die Sünde? Warum treibt es mich immer an? Und letztendlich auch, wer ist dafür verantwortlich eigentlich? Wer ist dafür verantwortlich, dass du und ich und jeder Mensch auf dieser Welt sündigt? Immer wieder höre ich das, lese ich das und es wird behauptet und viele nehmen gerne das als Behauptung, dass der Teufel dafür verantwortlich ist. Dass der Grund, warum wir sündigen, der Böse, der Teufel ist. Der bringt uns dazu, dass wir sündigen. Aber liebe Geschwister, das ist weit mehr als einfach eine Ausrede, als die Wahrheit, die in der Bibel steht, die die Bibel lehrt. Der Verantwortliche für die Sünde, der Grund, warum wir sündigen, ist nicht der Teufel. Der Verantwortliche ist jeder Einzelne von uns. Sonst wäre das Gericht, das mit dem Gott richtet, ungerecht. Da können Sie sagen, was kann ich denn dafür? Was kann ich denn dafür? Guck mal, der böse Teufel, der ist in mir, der hat das getan. Liebe Geschwister, das ist, was wir wirklich verstehen müssen. Wir sündigen nicht, weil der Teufel es diese Sünde in uns macht, sondern wir sündigen wegen unserem Herzen. Der Grund, warum wir sündigen, ist, weil das Trachten des Herzens des Menschen von Jugend auf böse ist. Darum kam das erste Gericht über die erste Welt, die durch das Wasser gerichtet worden ist, wegen dem bösen Herzen. Nicht wegen übrigens den Engeln, die mit den Frauen schliefen, und nicht wegen irgendwelchen, wegen Teufel, sondern die Bibel sagt, weil das Trachten des Herzens, des Menschenherzens von Jugend auf böse ist. Darum macht es Gott. Das ist das Herz des Problems. Das Herz des Menschen ist das Problem. Und aus dem Herzen des Menschen kommen all die Gedanken, die den Menschen dazu bringen, das zu tun, was er tut, nämlich zu sündigen. Es ist jeder Einzelne, jeder Mensch ist dafür verantwortlich. Er tut es, weil sein Herz das begehrt. Schlag mit mir das Markus-Evangelium auf. Markus Kapitel 17, nein, Kapitel 7 ist es, nicht 17. 17 gibt es gar nicht. Hätte ich noch ein Jahr länger gebraucht sonst. Markus Kapitel 7 ist das. Jesus redet dort oder lehrt dort, was wahre Unreinheit ist, was unrein bedeutet. Für die schriftgelehrten Pharisäer bedeutet unrein etwas, was von außen ist. Das alles, was außen, von außen ist, das ist etwas, was mich unrein macht, das ist etwas, was mich zu Sünde verführt, das ist, was mich sündig macht. Alles, was von außen ist. Und Jesus sagt, nein, ein absolut falsches Verständnis. Unrein macht uns nicht das, unrein machen uns nicht äußere Dinge. Die äußeren Dinge machen uns nicht unrein. Es ist das Herz, das uns unrein macht. Lies mit mir ab Vers 17. Und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er spricht zu ihnen, seid auch ihr so unverständlich? Wundert sich über ihren Unverstand. Habt ihr es immer noch nicht verstanden? Das widerfuhr ihm mehrmals. Das hatte lange gedauert, bis sie das alles verstanden, was Jesus lehrte. Dann sagte er, begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann. Das ist eine wichtige Wahrheit. Es gibt nichts, was von außen den Menschen unrein machen kann. Auch sündig machen kann. Nichts. Und dann sagt Markus sogar, damit erklärt er alle Speisen sogar für rein. Das ist ein Kommentar. Das heißt, es gibt keine Dinge, die einen von außen, es sind nicht die Äußerlichkeiten, es sind nicht die äußeren Dinge, die uns verunreinigen. Das ist, was Jesus damit macht, damit lehrt, was er damit meint. Sondern er sagt, Vers 19, denn es geht nicht in sein Herz hinein. Das heißt, alles, was du von außen auf dich einströmt, beziehungsweise du isst, nimmst, berührst, anziehst, was auch immer. Das ist nichts, was in dein Herz hineingeht. Darum geht es jetzt. Es geht um das Herz. Er sagt, sondern in den Bauch und es geht hinaus in den Abort. Damit erklärte alle Speisen für rein. Er aber sagte, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Das ist das Problem. Aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. Darum sagt Jakobus, niemand sagt, er wird von Gott versucht, sondern aus eurem Herzen kommt das hervor. Das ist die Quelle. Dein Herz ist die Quelle. Und Jakobus beruft sich hier darauf und Jesus hat das gelehrt. So, und er sagt, was kommt aus dem Herzen hervor? Böse Gedanken. Darum, das ist eine Gedankenwelt. Da kommen die Überlegungen, da kommen die Wünsche, da kommen die Begierden, die Vorstellungen, die Überzeugungen, die Meinungen, da kommen sie hervor. Und wisst ihr, was das hervorbringt? Lest mit mir eine kleine Liste, die Jesus nennt. Unzucht, Dieberei, also Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Das ist das Problem. Das Herz, von innen heraus kommen diese Dinge. Alles das übrigens im Griechischen in der Mehrzahl. Also es ist nicht nur einmal, sondern das ist etwas, was der Mensch permanent tut und darin lebt. Und woher kommt es? Das hat was mit dem Denken zu tun. Das hat was mit dem Verständnis zu tun. Und dieses Denken will der Fürst der Macht der Luft kontrollieren. Er will das beherrschen. Beherrscht er das Denken, beherrscht er die Gedanken, beherrscht er die Menschen und eben ihre Böses tun. Darum spricht die Schrift und sagt uns die Schrift, Paulus zum Beispiel im Römer Kapitel 13, und sagt, und treibt nicht Fürsorge für euer Fleisch. Warum nicht? Damit nicht eure Begierden wach werden. Er sagt, wenn ihr dafür permanent Sorge leistet, das heißt, wenn ihr euch dieser Welt aussetzt, wenn ihr euch in dieser Welt permanent euch beschäftigt und gedanklich darauf einlässt, dann werden die Begierden, die werden wach. Warum? Sie sind da. Die Frage ist nicht, dann werden Begierden kommen. Die sind da. Und Paulus sagt, wir wissen, dass sie da sind. Die gehören nämlich zu der gefallenen Schöpfung. Die gehören zu der gefallenen Natur. Wenn sie nicht da wären, wäre das verwunderlich. Dann wärst du übrigens schon im Himmel. Aber solange wir auf dieser Welt, in diesem Fleisch der gefallenen Schöpfung leben, wird das ein Bestandteil unseres Lebens sein. Die Frage ist nur, was lieben wir? Was bestimmt uns? Was diktiert? In was für einem Gedankengebäude leben wir? Leben wir in dieser Festung des Teufels oder in der Burg unseres Herrn? Die Schrift warnt und sagt, entzieht euch dieser Welt, damit diese Begierden nicht wach werden. Wir sollen uns dieser Welt entziehen. Was bedeutet das? Was bedeutet sich dieser Welt entziehen? Oh, wie viele Interpretationen, Auslegungen und Versuche wurden gestartet, um sich dieser Welt zu entziehen, oder? Die extremsten kennen wir. Ab ins Kloster. Ja? Also, wenn ich in dieser Welt bin und ich muss mich dieser Welt entziehen, damit die Begierden ja nicht wach werden, also muss ich weg, ich muss mich einschließen, muss in ein Kloster gehen, muss ein Mönchtum beitreten, muss dann vielleicht eine Kolonie gründen und uns abschotten und dass wir nur für uns sind und nur wir alleine und dann wird schon alles gut und dann entsagen wir uns all dem und dann werden wir fromm sein. Liebe Geschwister, denkt mal darüber nach, wenn das Problem in uns ist und wir uns einsperren, was sperren wir dann mit ein? Es ist so töricht zu glauben, dass wenn wir uns dieser Welt entziehen, aus dieser Welt hinausgehen, uns irgendwo einsperren in unser Zimmer und die Vorhänge zuziehen und niemals rausgucken, dass wir dann reinbleiben. Wie töricht ist das? Denn das Problem liegt in uns und nicht außerhalb von uns. Das Problem ist das Herz. Denn von außen, das verunreinigt uns nicht. Das, was in uns ist, das verunreinigt. Von daher, wir müssen das Prinzip verstehen. Und das ist, was ich in der Einleitung auch zu diesen Versen gesagt habe, dass wir so schnell bei diesen Versen, oder dass Gemeinden, Ausleger so schnell bei diesen Versen an äußerlichen Dingen festmachen, was alles Welt ist, und es verurteilen, aber in anderen Dingen das genau leben. Wir müssen das Prinzip verstehen, das dahinter steckt. Und dann bin ich mir sicher, werden wir nur nicht den anderen verurteilen und in ihm diese Welt sehen, sondern wir sehen, dass wir genauso diesen Dingen schuldig sind. An dieser Stelle muss ich kurz sagen, hier heißt es, liebt nicht. Hier heißt es nicht, tut nicht. Das natürlich impliziert das, aber wir tun es immer wieder. Hier geht es nicht darum, haben wir es getan oder haben wir es nicht getan. Die Frage ist, liebst du es oder liebst du es nicht? Denn wir tun bestimmte Dinge, die wir nicht lieben, oder? Wir wissen das, wir hassen es. Wir weinen darüber, wenn wir fallen. Wir weinen darüber, wenn diese Dinge über uns Macht bekommen. Aber wir lieben sie nicht, oder? Aber es gibt Menschen, die sagen, wo liegt das Problem? Das ist doch gut. Das ist doch Liebe. Wir lieben. Ein Kind Gottes kann diese Dinge nicht lieben, wird diese Dinge nicht lieben, heißt nicht, dass er nicht diese Dinge tut. Geht mit mir ein paar Schritte weiter. Also, die anderen sagen, wir müssen uns also dieser Welt entziehen und uns absondern, abschotten, damit wir diese Welt nicht lieben. Die anderen sagen, wir dürfen nichts in dieser Welt, alles, was in dieser Welt ist, samt zum Beispiel Essen und Trinken, Familien, Ehen, Sexualität, alles ist Welt, alles Böse. An diesem allem dürfen wir keine Freude haben. Keine Freude haben. Auch das ist Welt. Jegliche Form von Genuss, jegliche Form von Besitz, jegliche Form von Dingen, das ist alles Welt. Was ich damit sagen möchte, das sind alles Versuche, die Welt als etwas zu definieren, was einfach äußerlich an Dingen, an Gegenständen nach außen hin zu, und nicht die Welt als ein Gedanken, ein System, und zwar ein Gedankengebäude zu identifizieren. Und man kann sich all diesen entsagen, man kann sich einsperren in ein Kloster und trotzdem voller Begierde sein. Und die Kirchengeschichte offenbart viele dieser Dinge, wo die Kloster nicht die Männer dafür abhält, sich sexuell zu verunreinigen. Und in einer Art und Weise, wo sogar die Welt darüber schreit. Das Problem ist nicht das, das Problem ist das Herz. Das daher es geht um die Herzenshaltung. Wie die Schrift also von Begierde hier redet, im 1. Johannes, Kapitel 2, wenn sie von der Begierde redet, nennt sie hier in unserem Abschnitt das dreimal. Also nicht dreimal, es heißt Begierde des Fleisches das erste Mal, dann Begierde der Augen, eigentlich auch Begierde. Ich sage, manche übersetzen als Lust, das ist aber der gleiche Begriff. Und dann schaut mal ab Kapitel 2, schaut mal Vers 17, was da steht. Und das zeigt, um was es eigentlich hier geht. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Das ist, was die Welt ausmacht. Übrigens, das ist auch, was vergehen wird. Eine gute Nachricht, oder? Die Welt und die Begierde werden vergehen. Darauf warte ich. Es wird vergehen, aber das ist das Problem. Es ist die Begierde, die das Problem ist. Nun ist erstmal Begierde, wie die Liebe, erstmal nicht schwarz oder weiß oder nicht nur schlecht, sondern Begierde kann es auch gut. Es gibt auch gute Begierde. Auch das könnte vielleicht den einen oder anderen überraschen. Begierde ist von der Schrift nicht per se schlecht, genauso wie die Liebe nicht per se immer gut ist. Es gibt gute Begierden, übrigens von Gott geschaffene Begierden. Begierde ist eine Umschreibung von dem Wort Verlangen. Und Gott hat Verlangen geschaffen, hat er gemacht, oder? Verlangen nach Nahrung. Es ist ein natürliches Verlangen. Ich habe das jeden Tag oft, ja. Durst. Oh, mich dürstet. Schlecht, oder? Du darfst nicht Verlangen haben. Oh, ich habe so ein Verlangen, einen Schluck Wasser. Böse Welt. Verdurste. Ich habe Verlangen nach Liebe. Ich habe Verlangen nach Intimität. Ich habe Verlangen nach Gemeinschaft. Verlangen nach Familie. Verlangen mal nach Atempause. Ich hab Verlangen. Und das bedeutet nicht, dass dieses Verlangen per se einfach böse ist. Sobald man Verlangen hat, ist böse. Jede Regung in uns, jeder Wunsch, jede Begierde, böse, böse, böse. Das ist eben, was gemacht wird. Und sobald eine Begierde aufkommt, das darfst du. Du darfst kein Verlangen haben. Also müssen wir emotional, körperlich völlig absterben. Dann sterben wir wirklich. Weil wenn dann heißt ja, dann darf ich nichts essen, dann darf ich nichts trinken. Ich würd buchstäblich sterben. Die Bibel verwendet sogar dieses Wort Verlangen bei Jesus in seinem Mund, wenn Jesus sagt, mich, ich habe begehrt mit euch, das Passamal zu essen. Da ist das gleiche Wort Verlangen drin. Jesus hatte Verlangen gehabt. Das war ein gutes Verlangen, oder? Begehrt mit euch Gemeinschaft zu haben, begehrt mit euch das Passafest zu feiern. Das war ein Begehren Jesu, das ist nicht negativ. Paulus hat ein Begehren gehabt. Mich verlangt es abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Das ist auch ein Verlangen, das gleiche Wort, Begehren. Ist das schlecht? Auch gut. Wusstet ihr, als Gott die ganze Schöpfung gemacht hat, alle Bäume geschaffen hat, dass er sie wie gemacht hat? Alle begehrenswert zu Nahrung und anzuschauen. Hat Gott gemacht. 1. Mose, Kapitel 2, Vers, da steht's. Begehrenswert anzuschauen. Das heißt, Gott hat die Schöpfung gemacht, dass sie begehrenswert ist. Er hat so gemacht, damit wir ein Verlangen nach dieser Schöpfung haben. Dass wir sagen, ich würde gern, habe ich Ihnen gestern ein paar schöne Kirschen gegönnt, so große, so lecker. Ich habe Verlangen, ich habe sie angeschaut, diese Frucht. Und ich habe Verlangen nach ihr gehabt. Habe mir sogar welche gekauft. Ohne schlechtes Gewissen. Ja, ohne gesündigt zu haben. Es ist etwas, was Gott in uns hineinlegt. Es ist positiv. Verlangen ist nicht per se negativ. Wann wird aber Verlangen böse? Wenn die Bibel Verlangen als Verlangen des Fleisches bezeichnet. Was ist dieses Verlangen des Fleisches? Was ist aber ein negatives Verlangen? Was sind böse Begierden? Die Bibel nennt es das, dann, dass wenn das Verlangen, das Gott geschaffen hat, in den Menschen hineingelegt hat, wenn dieses Verlangen pervertiert wird, wenn dieses Verlangen missbraucht wird, wenn dieses Verlangen zu deinem einzigen Lebenssinn wird, wenn du an nichts mehr anderes denken kannst, als dieses Verlangen zu stillen. Wenn das dein Lebenssinn wird, wenn das alles ist, was in deinem Herz ist, Verlangen ist da, ich muss es stillen. Und dafür tue ich alles. Das ist mein Denken, das erfüllt mein Denken. Ich will es so formulieren, wann ist das Verlangen böse und wann wird das ein fleischliches Verlangen, wenn es mich kontrolliert, statt dass ich es kontrolliere. Die Sachen an sich selbst, liebe Geschwister, sind nicht böse. Die Sachen an sich selbst, trinken ist gut, oder? Essen ist gut. Sexualität, Überraschung ist gut. Aber wenn aus Essen fressen wird, wenn aus Trinken saufen wird, wenn aus Sexualität Unzucht und Hurerei wird, wenn aus Gesundheit ein Körperkult, Magersucht oder Schönheitswahn wird, wenn aus Schönheit Selbstverliebtheit wird, wenn aus dem, was Gott geschaffen hat, das uns gegeben hat, ein Götze wird, dann bedient das die untersten Triebe des Menschen. Das ist, was die Bibel als böse Begierde bezeichnet, was die Bibel als Begierde des Fleisches bezeichnet. Das heißt, wenn die Begierden oder das Verlangen, das in uns ist, wenn es von der untersten Ebene des gefallenen Menschen angetrieben wird und befriedigt wird, aus der sündigen Natur. Und an dieser Stelle noch einmal, weil das so oft zitiert wird und gedacht und zu kurz gedacht wird, fleischliche Begierde ist nicht in erster Linie Sexualität. Hier redet er nicht von dem Fleisch als nur in diesem Bereich. Das ist weit mehr als das. Es beschreibt jegliche körperliche Begierde, die ein Mensch hat. Jegliches Verlangen, das in dem Körper verankert ist. Das heißt, jedes Verlangen, das nicht in dem Rahmen und nicht in dem Willen Gottes befriedigt wird, gestillt wird, bezeichnet die Bibel als böses Verlangen und als Begierde. Diese Begierde zu stillen. Sexualität ist von Gott geschaffen. Aber Gott sagt, dass die Sexualität im Rahmen der Ehe gelebt werden soll. Wenn das nicht passiert, nennt die Bibel das Begierde des Fleisches und nennt das Hurerei und Unzucht. Es ist nicht die Sexualität das Problem, sondern dass, wenn wir das nicht in dem Rahmen und in dem Willen Gottes ausleben Und wenn das uns bestimmt, und das ist das Einzige, was mir Glück, Freude und was ich mir bringt, wenn ich denke, das brauche ich, sonst würde ich würde nie in meinem Leben glücklich sein. Wenn jemand so lebt, dann wird er von seinen Begierden geleitet und beherrscht. Morgens aufstehen und das Erste, was man denkt, daran denken. Man wird von den Begierden beherrscht. Nicht, dass diese Gefühle alle nicht da sein können und nicht da sein sollen. Die Frage ist, beherrscht es dich oder beherrschst du es? Lebst du es in dem Rahmen des Willen Gottes oder lebst du es in dem Rahmen und lebst du es so aus, wie Gott es nicht will und es als Sünde und als Unzucht bezeichnet, nur als Beispiel. Also die Begierde des Fleisches, übrigens nochmal weit mehr als Sexualität hier. Es ist die Gesinnung, die unsere untersten Triebe, Instinkte, natürliche Abläufe wie ich habe Hunger, ich muss essen, ich habe Durst, ich muss trinken. Ich will nicht allein bleiben, ich suche mir eine Frau, ich suche mir einen Mann. Wir wollen nicht allein bleiben, wir zeugen Kinder. Das ist etwas, was Gott geschaffen und hineingelegt hat. Aber die böse Begierde ist da, wenn sie sich von diesen Dingen loslöst, von dem Willen Gottes loslöst und es in diesen Dingen nur um mich geht. Das heißt, ich lebe nur noch zur Befriedigung meiner Begierden und ich lebe nicht mehr für den Herrn. Der Herr ist nur dazu da, damit meine Befriedigung, meine Begierden gestillt werden. Aber nicht, ich lebe nicht für ihn. Wieso hast du mir keinen Mann gegeben? Wieso hast du mir keine Frau gegeben? Wieso hast du mir keinen besseren Körper gegeben? Wieso hast du mich nicht dünner oder dicker, wie auch immer gemacht? Gott ist dein nur Mittel zum Zweck, damit deine Begierden befriedigt werden. Das ist Götzendienst. Das ist böse Begierde. Wisst ihr, welche Werke des Fleisches die Bibel nennt? Wenn wir jetzt von der Begierde des Fleisches reden, Galaterbrief, oder? Kapitel 5. Lasst uns ein paar Dinge lesen. Von was ist die Rede? Es ist weit mehr als nur die Sexualität. Das will ich euch kurz hier damit zeigen. Weit mehr. Galaterbrief, Kapitel 5. Ich lese euch nur vor, im Einzelnen in der Bibelstunde wird es ausgelegt. Vers 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornesausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Die Liste kann man weiter fortführen. Das sind die Begierden des Fleisches. Das ist nicht nur eins, das ist weit mehr. Und wir sind sehr schnell dabei, Unzucht als Begierde des Fleisches abzustempeln, aber Parteiungen, Neidereien, nee. Sehr schnell dabei, Zaubersprüche und Zaubereien als Begierde des Fleisches einzustellen, aber vielleicht Trinkgelage oder Völlereien. Na ja, ich genieße es halt, ich gönn's mir. Ein Schnitzel, das ungefähr für 10 Leute bestimmt wäre. Ich gönn's mir. Ein Burger. Jetzt möchte ich kurz zurückgehen zu dem Anfanggedanken. Jetzt ist es so, ich will damit euch sagen, das ist es, was in dem Menschen ist, in der gefallenen Natur. Die gefallene Schöpfung missbraucht oder pervertiert das Verlangen, das natürliche Verlangen, das Gott in den Menschen hineingelegt, das pervertiert es, es manipuliert es, es korruptiert dieses Verlangen und macht es zu einem Götzen. Das ist das Fleisch, das gefallene Fleisch. Und wisst ihr, kommt aus dem Menschen. Das ist in dem Menschen. Das hat erstmal mit dem Teufel nichts zu tun. Das findet man im Herzen. Und was macht der Teufel? Was ist seine Aufgabe? Er schafft eine Welt, in der permanent das angeregt wird. Das ist das System. Er sagt, das brauchst du. Das ist legitim. Das ist, was dir Glück bringt, das ist, was anstrebenswert ist. Er schafft ein Gedankengebäude, ein Gedankensystem, eine Welt, bei der die Überzeugung ist, das ist, was dir zusteht, so musst du leben. Darum geht's, Willi. Schau zu, dass all dein Verlangen befriedigt wird. Und dazu kannst du über Leichen gehen. Was die anderen fühlen, und Erleben spielt keine Rolle. Es geht um dich. Und dein Verlangen muss befriedigt werden. Das ist, er schafft eine Welt, in der er genau das fördern will. Nämlich was? Und unsere tiefsten fleischlichen Instinkte. Instinkte des Fleisches. Und das ist sein Bestreben, in den Menschen des Ungehorsams durch den Geist der Luft genau diesen Zeitlauf der Welt zu schaffen, damit permanent das in uns immer angeregt wird. Er macht diese Dinge nicht, er muss sie nicht mal machen. Die sind in den Menschen drin. Er muss sie nur rauskitzeln. Er muss sie nur fördern. Er muss dafür sorgen, dass diese Dinge permanent in deinem Leben präsent sind und du von diesen Dingen permanent bestimmt wirst, weil dann lebst du im Götzendienst. Und das ist absolut gegen die Anbetung Gottes. Und dann hat er sein Ziel erreicht. Er muss nur eine Welt schaffen, in der das Herz der gefallenen Schöpfung einen Widerhall findet. Und darin ist er Meister, von Anfang an permanent bemüht, diese Welt aufzubauen. Lass mich noch schnell weitergehen. Das ist erst ein Punkt, noch viel zu sagen. Ich habe ja gebetet, der Herr muss mir sagen, wie viel ich davon euch weitergebe. Gucken wir uns ganz kurz noch das Zweite an. Wie schafft er dieses, wie kann er das schaffen, dass in uns permanent diese Begierde des Fleisches geweckt und gefördert und präsent ist und unser Denken bestimmt und letztendlich uns sogar versklavt? Kennt ihr das? Dass ihr an nichts anderes denken könnt als nur an das. Mann, permanent drehen wir uns um diese Gedanken. Wir sind Sklaven dieses Systems dann, gefangen in diesen Festungen. Paulus sagt, die müssen wir zerbrechen, die müssen wir zerstören. Jetzt, wie schafft er das? Er benutzt ein zweites Instrument. Johannes sagt, was ist noch in der Welt? Wenn er sagt, das ist in der Welt, dann sagt er, das ist etwas, was der Teufel schafft, um in euch das zu fördern. Was ist das Nächste? Wie kann er diese Begierden fördern? Es braucht Augen. Es braucht Augen. Er sagt, nicht nur die Begierde des Fleisches, das heißt die untersten Instinkte, sondern er sagt, es braucht noch etwas mehr. Es braucht noch die Begierde der Augen. Es ist eine Stufe höher. Das heißt, es braucht nicht nur etwas, was in uns ist, sondern es braucht etwas, was von außerhalb, das, was in uns, weckt. Und dazu braucht es Augen. Das heißt, man muss etwas sehen, damit das, was ich sehe, ich zum Beispiel begehren kann. Wenn ich das nicht sehe, dann schlummert es nur in mir. Es ist da. Mein Wunsch ist da, die Sünde ist da. Aber solange ich es nicht sehe, aber dann, wenn etwas kommt, was das hervorbringt, dann weckt es auf. Und das weiß er. Also schafft er eine Welt, die nicht nur permanent die Begierden fördert, er schafft eine Welt, die in allem auf Äußerlichkeiten ausgerichtet ist. Liebe Geschwister, ich habe eine Sache kurz übersehen, das muss ich kurz an dieser Stelle einfügen, das habe ich mir so notiert, will ich nicht vergessen. Deswegen müsste ich ganz kurz zurückrudern. Vielleicht schaffen wir auch nur diesen Punkt. Schaut mal, wenn ich euch vorlese, die Begierde des Fleisches, diese unterste Ebene, die Befriedigung meiner Wünsche, dann habe ich euch durch den Galaterbrief die Früchte dessen vorgelesen. Und wenn wir meinen, das war's schon und das ist alles, dann belügen wir uns. Wisst ihr, dass wir in religiösen Dingen genauso unser Fleisch permanent befriedigen können? Das kann ein Anschein von Gottesdienst sein. Das kann einen Anschein erregen, dass wir bereit sind, uns aufzuopfern, uns zu verleugnen, uns zu kasteien. Sagt Kolosserbrief Kapitel 2, dient allein nur zur Befriedigung des Fleisches. Kolosser Kapitel 2, Verse 20 bis 23. Bei dem allem geht es nicht darum, Gott zu ehren, es geht nicht für ihn zu leben, es geht dabei, sich gut zu fühlen. Und das heißt jetzt nicht nur körperlich, sondern genauso auch wie religiös. Es geht darum, dass ich mich gut fühle. Ich habe mich heute und den ganzen Monat immer Bibel gelesen, immer mich zu den Bibelstunden gezwungen. Zwar eingeschlafen, aber egal, ich war da. Ich habe das getan. Fühle mich gut, bin ein guter Christ. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Gott liebe. Das hat was mit mir zu tun, damit ich mich gut fühle. Ich quäle mich zum Gottesdienst, gehe nach Hause, ich fühle mich gut, ich war da. Und? Hast du für dein Fleisch getan? Hast nicht für Gott getan? Man kann genauso fleischlich in religiösen, christlichen Dingen sein, weil man von diesen Dingen bestimmt. Manche sind davon bestimmt, ist zwanghaft, es zu tun, und die denken, sie machen das für Gott, wenn sie sich kasteien und kasteien, auf Dinge verzichten, Dinge nicht tun, denken sie, oh, die sind super religiös, und die Schrift sagt, das machst du alles nur für dein Fleisch. Hat nichts mit dem wahren Gottesdienst zu tun. Und nochmal, und da ist der Teufel sehr gewieft, um diese Dinge in uns zu wecken, sowohl auf diesem Bereich wie auf dem anderen Bereich, und wie tut das? Und jetzt schnell, er tut das durch die Lust der Augen. Durch die Begierde der Augen. Um was geht das hier? Hier wird gebraucht ein Werkzeug, um den Menschen das Verlangen zu wecken. Er schafft eine Welt, die rein visuell funktioniert. Er ist nicht allwissend. Er ist nicht allgegenwärtig. Wie schafft er durch seinen Geist, durch die Dämonen, wie kann er den Menschen Gedanken geben? Er kann das nicht tun, was Gott tun kann. Er kann ihnen nicht ein Herz geben, das er kontrolliert durch den Geist. Er ist nicht Gott. Wie macht er das? Er schafft äußerliche Dinge, damit unser Denken kontrolliert wird. Wie macht er das? Er gibt Dinge, die wir schauen sie an und denken, oh, das ist aber schön, das ist aber lecker, das ist aber groß, das ist aber hübsch, muss ich haben. Genau das wollte ich schon immer haben. Das Gras woanders ist immer grüner. Das, was ich besitze, genügt nicht. Sobald ich das nächste sehe, ich will es haben. So funktioniert diese Welt. So funktioniert die Welt des Antichristen. Er baut eine Welt, die auf visuelle Dinge aufgebaut ist. Was hat Jesus gesagt? Die Lampe des Leibes ist das Auge. Ist dein Auge rein, ist dein Leib rein. Ist dein Auge unrein, ist dein Leib unrein. So, die Tür oder das Tor zum Herzen ist das Auge. Und hier geht es nicht nur um unser buchstäblich visuelles Ding, das funktioniert prächtig damit. Es geht um das Herzensauge, es geht um geistige Augen. Was siehst du, wenn du das siehst? Erkennst du das? Siehst du das? Siehst du das und weckt es in die Begierde oder siehst und sagst, das liebe ich nicht, das, nein, das ist von der Welt. Oder sagst, oh, hab mich verliebt, schockverliebt, will's haben, muss haben. Das ist, was der Teufel tut. Darum funktioniert unsere Welt so visuell, oder? Solche mit Klischees wie Werbung, Fernseher, was ist Fernseher, gell? Internet. Soll ich damit anfangen? Dadurch wird die Meinung gebildet, was gut ist, was nicht gut ist, was schön ist, nicht schön ist, was geliebt, nicht geliebt wird, was Liebe ist, was nicht Liebe ist, was Sexualität ist, nicht. Dadurch das, was wir sehen. Das macht er, er schafft eine Welt. Das, was wir sehen, das denken wir. Das, was wir denken, das begehren wir. Das, was wir begehren, das lieben wir. Das, was wir lieben, tun wir. Das ist seine Welt, sie baut er auf. Darum ist es eine Welt, die so auf Äußerlichen fixiert ist. Solange ich nach außen gut aussehe, boah, toll. Na, was in mir drin ist, spielt keine Rolle. Übertüncht die Gräber, sagt Jesus. Es geht nur um Äußerlichkeiten, Äußerlichkeiten, Äußerlichkeiten. Wenn ich mich nach außen so gebe, dass ich voll bin, alles okay. Dass man im Herzen aber voller Begierde ist und unrein ist, spielt keine Rolle. Es geht nur, was ich nach außen tue, nicht du, anziehe, nicht anziehe. Darum geht's. Das ist ein Weltsystem. Das ist das System, das der Teufel aufbaut. Egal, ob säkular oder religiös, spielt keine Rolle. Das ist eine antichristliche Welt. Es geht um das Sehen und Gesehen werden. Sehen und Gesehen werden. Wenn sie mich sehen, was werden sie denken? Wie werden sie über mich denken? Bin ich hübsch genug? Bin ich schön genug? Bin ich schlank genug? Bin ich stark genug? Immer sehen, 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 sehen. Und das beherrscht die Menschen. Das dreht sich permanent. Bekommt man ein falsches Selbstwertgefühl, ein falsches Selbstkörperwahrnehmung, all diese Dinge. Es geht immer nur ums Sehen. Das bestimmt, das ist das antichristliche System. Aber sehen ist ein Problem, oder? Lots Frau sah, aber starrte zur Säule. Achan sah, das Gebannte nahm's versteckte, die ganze Sippe starb. Simson sah die philistische Frau und sagte, will ich haben. Verlor sein Augenlicht, konnte nicht mehr sehen. David sah die schöne Frau auf dem Dach, sagte, er muss sie haben. Wer musste sterben? Sein Sohn. Und seitdem schwert in der ganzen Familie. Wie bekommt der Teufel Zugang zu all diesen Menschen? Durchs Sehen. Lest die Bibel und ihr werdet das permanent finden. Darf ich noch das zu Ende machen? Und dann fast einen Monat Pause. Ja, das sage ich jedes Mal, jedes Jahr, gell? Entlasse ich euch mit einer sehr langen Predigt in die Pause. Zum Durchatmen. Hoffentlich nicht zum Vergessen. Also es geht darum, lass uns das letzte Werkzeug. Es geht jetzt eine Etage höher. Das heißt, das erste, Begierde des Fleisches, wir sind auf der untersten Ebene der Instinkte oder des Verlangens. Um die zu wecken, braucht es das Werkzeug, die Begierde der Augen. Dadurch werden sie erregt. Aber was braucht es, um die Augen zu bestimmen? Was braucht es, damit die Augen ausgerichtet oder dazu missbraucht werden? Johannes schreibt, die Schrift sagt, Hochmut des Lebens. Was ist das? Das ist das dritte Werkzeug. Und das steht jetzt, ich habe es mir für mich selbst versucht zu notieren, bei der Begierde des Fleisches haben wir den inneren Antrieb zur Sünde. Hier geht es um diese körperlichen Impulse. Bei der Begierden Augen haben wir um äußeren Antrieb und da geht es um die visuellen Impulse. Beim Hochmut des Lebens geht es um den geistigen Antrieb. Und zwar geht es um den intellektuellen Impuls. Das, was der Mensch denkt, was er ist und was er braucht. Das hat was mit seinem Intellekt zu tun. Ich versuche euch das kurz aufzuzeigen, was ich damit meine. Wenn es darum um Hochmut des Lebens geht, dann geht es darum, dieses Wort Hochmut kann übersetzt werden mit Prahlerei. Es kann übersetzt mit Angeberei oder Stolz. Das heißt, wenn der Mensch von sich höher denkt, als er ist. Andersrum, ich fasse das alles zusammen, was ich jetzt in 15 Minuten hätte, versuche euch zu erklären. Das ist, wenn der Mensch denkt, er ist der Nabel der Erde oder der Welt. Wenn er denkt, er ist Gott. Wenn der Mensch sich selbst zu Gott erklärt, das heißt, alles, was existiert, alles, was da ist, ist für ihn da. Diese Erde wurde für ihn geschaffen, die Menschen wurden für ihn geschaffen, die Eltern sind nur wegen ihm da, die Freunde sind wegen ihm da, die Kinder sind für ihn da, die Arbeit ist für ihn da, alle sind für ihn da. Ja, sogar Gott ist für ihn da, sogar die Erlösung ist für ihn da. Jesus Christus ist für ihn, alle sind für ihn. Und er ist in der Mitte. Und diese Erkenntnis, es dreht sich bei allem um mich, das ist Hochmut des Lebens. Das ist Überheblichkeit. Die Bibel nennt das Hochmut. Im Gegenteil wäre Demut. Aber wir wissen, Gott widersteht dem Hochmütigen. Dem Demütigen gibt er Gnade. Was treibt letztendlich den Menschen das, danach auszuschauen? Was treibt ihn dazu, die Instinkte zu befriedigen? Hochmut des Lebens, weil er denkt, es dreht sich bei allen immer alles um ihn. Alles und jeder. Er ist der, der alles weiß. Er ist der, der über allem steht und über allen steht. Er ist es, für den alles ist. Und glaub mir, so funktioniert diese Welt. Erschreckend, dass es auch so in der Gemeinde funktioniert. Versteht ihr, warum es heißt, das ist nicht die Liebe des Vaters? Weil die Liebe des Vaters ist welche? Wir lieben wen? Uns? Die Brüder. Wir stellen uns nicht über die. Wir sagen nicht immer, es dreht sich um uns. Wir sagen, es dreht sich um dich, um dich, um dich. Ich komme an letzter Stelle. Das ist die Liebe des Vaters. Er so sehr entäußert, aus Liebe, sich selbst erniedrigt, für den anderen, nicht für sich selbst. Hochmut des Lebens. Ich erinnere euch an zwei Beispiele, damit schließe ich. Gerne hätte ich sie mit euch jetzt durchgearbeitet, aber ich habe geahnt, das schaffe ich nicht, deswegen nur notiert. Das erste Beispiel beginnt damit die Bibel. Gott schuf den Menschen und gab ihm alles, oder? Alles war begehrenswert, hat Gott gemacht. Und dann kam wer? der Teufel, in der Form einer Schlange, war listig und verführte die Eva zu was? Diese drei Sünden. Und dann sah sie das, also sie sah, dass es begehrenswert zur Nahrung und dass es gut aussah und dass es klug machte, die drei Sünden. Es ging ums Essen, es ging ums Sehen, das war schön, und es ging, dann bin ich ja klug, da bin ich ja wie Gott. Da wurde dieses System in der Welt integriert. Da wurde dieses System in die Welt gebracht. Ab dann baut er dieses System auf und bestimmt jeden Menschen, der in diesem Denken lebt, lebt in der Finsternis und lebt in diesem Gefängnis und wird dort sterben, wenn man ihn da nicht rausholt, wenn er da nicht rausgeholt wird, wird er in dieser Finsternis sterben. Wisst ihr, wer in diese Welt gekommen ist, um dieses System durchzubrechen? Ihr wisst, gell? Was geschah, als Jesus in der Wüste versucht wurde? Wie viele Versuchungen gab es? Drei. Wisst ihr warum? Was war die erste Versuchung? Mach dir Brot. In tiefsten Instinkte Hunger. Was war das zweite? Schau dir alle Reiche an. Augen, ich zeig's dir. Was war die dritte Versuchung? Spring vom Tempel und du alle werden sehen. Da wird niemand mehr dich dann für gering achten. Da wird niemand sagen, oh, wer ist dieser? Die werden sehen, wie die Engel dich da runtertragen. Dann wirst du Ansehen bekommen. Das sind die drei Sünden. Das sind die drei Instinkte oder die drei Werkzeuge. Die gebraucht der Teufel immer. Und wer hat sie überwunden? Christus für wen? Für dich und für mich. Darum schickte der Geist ihn in die Wüste, damit er das durchmacht, wozu wir nicht in der Lage sind. Wir sind nicht in der Lage, dem zu widerstehen. Wir sind nicht in der Lage, nichts zu schauen. Wir können nicht einfach nur Fenster zumachen. Wir können nicht auf den Berg oder in ein Kloster fahren. Wir können das nicht. Wir können nicht einfach unser Denken abschalten. Das so funktionieren wir. Wisst ihr, was sagt Johannes? Ihr Jungen, ihr habt den Bösen überwunden. Darf ich euch bitten, schlag mit mir 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwindet, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Das ist, wie wir die Welt überwinden. Nicht, indem wir uns einsperren, nicht, indem wir alle Begierden zwanghaft kontrollieren. Wir glauben, dass Jesus Christus für all das gestorben ist. Und dass dieser Christus uns seinen Geist gegeben hat, damit unser Herz neu werde, verwandelt werde. Das heißt, dass nicht mehr diese Dinge uns kontrollieren, sondern dass der Geist diese Dinge kontrolliert. Denn wenn wir im Geist leben, werden wir die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Aber dazu braucht man den Geist Gottes, oder? Das sind Kinder Gottes, die durch den Geist die Werke des Fleisches, die Begierden überwinden. Das macht die Kinder Gottes aus. Nicht, dass sie nicht haben, nicht, dass sie nicht fallen, aber im Glauben in Jesus Christus sind wir weit mehr als Überwinder. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass der Geist euch Zeugnis gibt von dieser herrlichen Wahrheit, die wir haben, und auch, dass wir uns selbst in diesem Licht sehen und auch diese Dinge recht einordnen. Nochmal, es tut mir leid für die große Überziehung, aber das musste ich euch weitergeben.